Herzlich willkommen zur Befreiungszeit. Mein Name ist Janina Freinhagen und in dieser Folge wird es um das Thema Liebeskummer gehen. Mit anderen Worten, um einen Schmerz, der einem fast das Herz zerreißt. Diese Folge wird für meine Verhältnisse vielleicht überdurchschnittlich sachlich werden und trotzdem hoffe ich, dass sie Mut gibt. Mut gibt, das Herz nicht zu verschließen und auch vielleicht dabei hilft, Verständnis zu generieren für das große Ganze, für sich selbst und dadurch Mitgefühl für sich selbst zu empfinden. Vielleicht dient sie auch allen, die Freunde haben, die gerade an Liebeskummer leiden, denn häufig, umso mehr man jemanden mag, umso mehr schmerzt das eigene Herz ja mit. Aber in dem Fall gilt tatsächlich, geteiltes Leid ist halbes Leid. Denn jemanden zu haben, dem man sein Herz ausschütten darf, wo man sich nicht zurücknehmen braucht, wo man sich mit all seiner Wut und manchmal auch seinem kindlichen Trotz und seinem Unverständnis und seiner Irrationalität zeigen darf und aufgefangen wird, so jemand ist ein Geschenk des Himmels. Und wenn man das als Freund oder Freundin auffangen kann oder auch als Familienmitglied, dann kann diese Podcast-Folge einem vielleicht auch helfen, die richtigen Worte dazu zu finden, um jemand anderen zu unterstützen und zu trösten und vielleicht auch, um selber nicht so sehr mitzuleiden. Daher auch bei dieser Folge viel Freude beim Hören, denn Freude und Trauer schließen sich nicht aus. Was genau ist Liebeskummer eigentlich? Denn das ist ja nicht nur ein Gefühl, es ist ein tatsächlich physischer, also körperlicher und emotionaler Ausnahmezustand. Studien zeigen, dass bei Liebeskummer dieselben Hirnareale aktiv sind wie bei körperlichem Schmerz. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, es fühlt sich an, als würde mir das Herz aus der Brust springen oder es zerreißt mich innerlich, dann ist das mehr als nur eine Metapher. Das ist neurobiologisch real. Es gibt sogar so ein Phänomen, das heißt Broken Heart Syndrome. Also ist tatsächlich, kann physisch, medizinisch zu einer vorübergehenden Herzmuskelschwächung führen. Die tritt nicht nur bei Liebeskummer auf, sondern die kann einfach grundsätzlich bei schweren emotionalen Belastungen auftreten. Also zum Beispiel auch dann, wenn wir geliebte Menschen unerwartet verlieren durch Todesfälle oder wenn wir wirklich auch sonst emotional schwer belastet sind. Und dazu kommt noch das Liebeskummer, da fange ich direkt an zu seufzen, auch so viele Themenfelder bedient, die in uns unsere Urängste und Urthemen triggern. Also unser Bedürfnis, dazuzugehören. Das macht ganz viel, ob wir mit jemandem zusammen sind oder nicht, gesellschaftlich gesehen, macht das ganz viel mit unserem Selbstwert. Verlieren wir die Bindung, bringt uns das häufig in so ein Tal der absoluten Hoffnungslosigkeit. Das triggert unsere Fähigkeit zu vertrauen, ganze Zukunftsplanung, je nachdem wie alt wir sind, wird auf einmal in Frage gestellt. Und häufig, gerade wenn wir das erste Mal verliebt sind, haben wir das Gefühl, wir werden nie wieder so lieben wie bei diesem allerersten Mal. Kein Mensch der Welt wird einem das gleiche Gefühl wieder zurückgeben. Aber auch genau das macht diese erste große Liebe häufig auch so besonders, weil wir uns zum ersten Mal wirklich vollständig gezeigt haben, weil wir uns hingegeben haben, weil wir uns auf jemand anderen so sehr eingelassen haben, weil wir den Mut hatten, anders funktioniert Beziehung ja nicht, uns berührbar zu machen, vulnerabel, also sensibel zu sein. Weil wir vielleicht zum ersten Mal in der Tiefe mit unserem eigenen Herzen konfrontiert wurden und eine Intensität gespürt haben, die wir so im Leben selten ein weiteres Mal erfahren. Und dann führt dieser Bruch, egal ob er abzusehen war oder ob er plötzlich kam, häufig in eine vollkommene Hilflosigkeit. Wir sind also mit einem massiven Schmerz konfrontiert, für den wir aber irgendwie gar kein Werkzeug haben. Und unser rationaler Kopf fängt dann häufig an zu rattern und wir versuchen irgendwie eine Lösung zu finden oder das Ganze zu verstehen oder uns zu fragen, ob das richtig war oder nicht. Wir fangen an zu zweifeln und wir vermissen den anderen doch so sehr. Und all das gepaart mit dem, dass wir keinen Umgang damit finden oder dass wir eventuell zwar rational wissen, was richtig wäre, aber unser Herz dagegen spricht. Oder aber, selbst wenn wir uns einig sind, wir das Thema häufig nicht ändern können. Denn nicht immer sind wir diejenigen, die kontrollieren oder beeinflussen können, ob die Beziehung weiter Fortbestand hat oder nicht. Egal wie alt wir sind. Liebeskummer tut immer weh. Und auch, ich nehme an, auch wenn man stelle sich vor, man wäre über 70 und verliert dann die große Liebe. Auch das mag mit einer Hoffnungslosigkeit daherkommen, die es kein zweites Mal so gibt. Dieser Schmerz. Und dann haben wir kein Werkzeug dazu. Dann sind wir auch noch mit Ohnmächtigkeit, mit Hilflosigkeit konfrontiert. Wir haben keinen Ausweg, wie wir so umgehen mit dem Schmerz. Bei der ersten Beziehung nun wiederum ist es so, dass diese, so wie wir unsere erste Beziehung erlebt haben, das wird leider, also zumindest dann, wenn die Beziehung nicht so schön war oder das Ende nicht so schön war, so ein bisschen zu einer Blaupause für spätere Beziehungen. Also daraus können Verlustangst entstehen und spätere Kontrollbedürfnisse oder Unsicherheiten, Eifersüchte. Daher lohnt es sich total, diesen frühen Schmerz, den ersten Schmerz liebevoll zu betrachten. Und nicht vor ihm wegzurennen. Das heißt also, ihn weder wegzusporten, noch mit Fernsehen wegzugucken, noch wegzuscrollen, noch wegzutrinken, noch wegzurationalisieren. Und das ist das Schwerste überhaupt. Nämlich in dem Schmerz zu bleiben, ihn auszuhalten. Und da geht es nicht darum, sich selber zu quälen. Und auch nicht darum, für die nächsten Wochen und Monate in Selbstmitleid zu verharren und nicht drüber wegzukommen, sondern erstmal dem eigenen Erleben Raum zu geben. Und das ist viel verlangt, wenn es doch so sehr weh tut. Aber auch bei Liebeskummer ist, und das mag so ein bisschen platt und pauschal klingen, aber deswegen nicht weniger wahr, der Weg aus dem Schmerz ist in dem Schmerz. Also den Schmerz zulassen, ohne ihn wegdiskutieren, analysieren oder krampfhaft nach einer Lösung finden zu wollen, sondern Mitgefühl mit sich selbst zu empfinden und den Schmerz zuzulassen und wirklich auch mal zu weinen und sich auszutoben und einfach alles zuzulassen, was da ist. Was also helfen kann, ist A, nicht nur dem Ganzen den Raum geben, also einfach auch mal weinen, sich in den Arm nehmen lassen und dabei weinen, sondern auch sich zum Ausdruck zu bringen. Sich bei Freunden auszuquatschen, es aufzunehmen. Gott, wie viele Stunden habe ich schon in mein Handy gesprochen, einfach nur, um mir was von der Seele zu reden oder um mir bewusst zu machen, in mir spricht gerade ein ganz kleiner kindlicher Anteil und mein rationaler Verstand hat ein ganz anderes Erleben, aber es gibt diesen kindlichen Schmerz in mir und der möchte gehört werden. Dieser Anteil möchte gehört werden. Aber dazu sage ich gleich nochmal was zum Thema Anteile. Also es ist einfach unglaublich dienlich zu schreiben, also zu schreiben oder was aufzusprechen. Manchmal ist es sogar so, wenn man sich alles von der Seele geschrieben hat, ist man ganz erstaunt, was da alles noch drin steckte in dem Schmerz. Weil häufig erst dann, wenn man diesem Wust an Gefühlen und dieser Ohnmacht an überwältigenden Schmerz wirklich auch einen Namen gegeben hat, indem man Sachen aufgeschrieben hat oder eben verbalisiert hat, erst dann wird es klarer. Erst dann, wenn es irgendwo schwarz auf weiß steht oder man sich selber reden hören kann, kommt man mehr zu sich. Auch eine ganz schöne Übung, um bewusster bei sich zu sein und den Verstand ein Stück halten oder um in den Kontakt mit sich selbst zu kommen, weil man dann eher ins Unbewusste kommt, ist mal mit der linken Hand zu schreiben. Mit der, also wenn das nicht die Haupthand ist. Mit der schreibt man jetzt vielleicht keine Romane, aber das würde man eher so nutzen, wenn man mal wirklich fragt, nach innen fragt, also bei der Anteilarbeit gerade, was brauchst du gerade von mir? Was kann ich für dich tun, damit der Schmerz nicht ganz so doll wehtut? Also das fragt man sich selbst, das fragt man den inneren kindlichen Anteil, der da in einem so schreit. Denn häufig geht es nicht nur darum, dass wir gerade unser Gegenüber verlieren oder dass dessen Verlust uns so schmerzt, sondern das triggert eine uralte kindliche Wunde in uns. Aber ich komme mal zurück zu den Dingen, die wirklich helfen. Und da darf man sich zum Beispiel bewusst machen, dass mit dem Verlust der Person man nicht automatisch alles verliert. Also man verliert die Beziehung und es fühlt sich manchmal so an, als würde man dadurch sich selber verlieren, aber das ist ein Irrglaube. Es hilft von daher, sich auf all das zu fokussieren, was noch da ist an Positiven. Und dabei geht es nicht darum, alles andere und den Schmerz zu ignorieren oder so zu tun, als wäre alles schön, sondern es ist wie so ein kleiner Silberstreifen am Horizont. Es ist wie ein Lichtstrahl in der Dunkelheit, zu gucken, hey, wer ist eigentlich da für mich? Wen habe ich eigentlich? Was gibt es eigentlich, was sich gut anfühlt? Damit sich das nicht alles anfühlt, wie meine Welt geht gerade unter. Also sich daran zu erinnern, was mir Freude macht. Wer stärkt mir liebevoll den Rücken? Was kann ich tun, um mit dem Schmerz umzugehen? Und ganz ehrlich, schlaft bei Freunden. Bleibt nicht so viel alleine in der Zeit. Wer hat denn gesagt, dass es cool ist oder dass es sein muss, dass man durch alles sich alleine durchboxt? Und ich weiß, und da möchte ich jetzt gerade mal echt einen Appell sprechen, gerade bei Männern ist das uncool, ja. So nach dem Motto, ja, andere Mütter haben auch schöne Töchter oder wie heißt das so schön? So nach dem Motto, ja, du kommst drüber weg, findest auch eine neue Ische. Egal in welchem Alter, Bullshit. Ganz ehrlich, also wenn ich eins gelernt habe im Laufe meines Arbeitens als Coach, dass Männer genauso verletzlich sind, genauso Bedürfnisse haben, genauso Schmerzen und Urwunden haben wie Frauen. Dass Männer nur häufig abtrainiert wurde, weinen zu können, weil sie dann auf einmal nicht mehr cool wirken. Oder aus anderen Generationen heraus hat man auch noch gehört, echte Männer weinen nicht. Und dann bespricht man sich nicht mit seinen Kumpels. Die wenigsten Männer, die ich kenne, oder egal ob privat oder beruflich, haben wirklich einen Kreis aus anderen Männern, denen sie ihren Herz ausschütten können, ohne dabei ihr Gesicht zu verlieren. Dann wird mal einen über den Durst getrunken und kumpelhaft auf die Schulter geklopft, aber dass sie wirklich einen sicheren Raum hätten, in dem sie sich ausweinen dürfen, wo sie Schoß irgendwie, wo sie den Kopf auf den Schoß des Gegenübers legen dürfen oder in die Arme genommen werden und mal für einen Moment die Sicherheit im Außen bekommen, es ist okay. Ich darf mich meinem Schmerz mal hingeben und ich muss damit nicht alleine sein. Das haben die wenigsten Männer. Aber genau das braucht es. Genau das wäre das beste Gegenmittel gegen Liebeskummer. Verbindung, Beziehung, Kontakt, Berührung. Einer der vielen Gründe, warum ich, und ich merke gerade, diese Folge wird sehr ausschweifend, ich hoffe, das verzeiht ihr mir, aber es ist einer der vielen Gründe, warum ich nicht gegen platonische Freundschaften bin. Ich finde auch in Beziehungen, die nicht sexuell oder auf einer Liebesbeziehung basieren, die zwischen Mann und Frau existieren, kann so viel Heilungspotenzial stecken. Und alles, was gegen Liebeskummer in gesunder Form hilft, ist doch ein Geschenk. Aber zurück zu der Frage, warum sich Liebeskummer eigentlich nach Sterben anfühlt. Denn so ist es ja. Es ist ja wirklich dramatisch. Und das liegt daran, dass unser Gehirn eine Art Liebescocktail ausschüttet. Also eine Mischung aus Dopamin, Oxytocin und Serotonin und Adrenalin. Das ist wirklich ein Rauschzustand. Und wenn dieser Rauschzustand plötzlich endet, ist das wie ein Absturz. Das ist wie hoch, 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 hoch auf der Achterbahn und dann geht es auf einmal Crash runter. Aber das Crash runter fühlt sich nicht cool an. Das fühlt sich an wie ein kalter Entzug. Das Belohnungssystem im Gehirn läuft dann nämlich auf einmal ins Leere. Und da können wir noch so rational gegen anarbeiten. Unser ganzes System schreit danach, dass dieser Schmerz, der dadurch entsteht, nur damit gestillt werden könnte, dass das Gegenüber wieder mit uns zusammen ist, dass diese Verbindung wiederhergestellt wird. Nur das würde dafür sorgen, dass wir aus dem Tal wieder nach oben kommen. Toxische Beziehungen haben das ganz oft, dieses Achterbahn-Ding. Also im Keller fühlt es sich an wie Sterben und oben fühlt es sich an wie die größte Liebe ever. Und dann haben wir eine Fehlinterpretation von fühlt sich Liebe an. Also Liebe ist das, wie es sich anfühlt, wenn ich auf dem höchsten Hoch der Achterbahn bin. Das ist aber keine Liebe, das ist Drama und Abhängigkeit. Ist das unsere erste Beziehung? Ist unsere erste Beziehung, was man so toxisch nennt, also so ein Abhängigkeits-Suchtsverhalten-Ding, so ein Belohnungssystem und Vernichtungsschmerz, dann neigen wir auch in unserem späteren Lauf unseres Lebens dazu, Partner anzuziehen, die genau das in uns verursachen. Denn ihr wisst ja, gewohnter Schmerz fühlt sich nach Zuhause an. Und dann fällt es uns unglaublich schwer, uns für Menschen zu öffnen, bei denen wir uns eigentlich ruhig fühlen. Dann haben wir das Gefühl, ja, der nötige Kick fehlt. Also das ist total lieb und nett und komme auch ganz gut klar mit dem oder ihr. Aber so richtig haut mich der oder die jetzt auch nicht vom Hocker. Da prickelt irgendwie nichts, da sind keine Schmetterlinge. Es ist irgendwie so gar nicht aufregend. Ja, schöne Grüße ans Nervensystem, denn klar darf schon Liebe dabei sein, aber die Frage ist, wie fühlt sich Liebe denn wirklich an, wenn sie gesund wäre? Das wäre auch mal ein spannendes Thema für eine Podcast-Folge. Zumindest erlebe ich das gerade so. Aber zurück zu diesem Beispiel. Also Liebeskummer ist tatsächlich nicht nur, ich bin traurig und es tut weh, sondern das hat existenzielle Identität. Also wirklich ein Schmerz, bei dem man sich fragt, wie soll ich denn jetzt noch weiterleben? So alles, was man bis jetzt gedacht hat, wie es weitergeht, wird auf einmal in Frage gestellt. Weil so wie vorher kann es ja wirklich nicht mehr sein.
Gepaart mit einer schönen Krise Schuldgefühl oder Schamgefühl dafür, dass es nicht funktioniert hat, dass wir solo sind, dass unser ganzes Konzept der Zukunft auseinandergebrochen sind und voilà, der Schmerz könnte nicht größer sein. Zu dem Thema Scham und Schuldgefühl habe ich gerade etwas geschrieben, die auf allen gängigen Kanälen zu lesen.
Wir haben damit häufig nicht nur diesen einen Menschen verloren, sondern das, was wir gedacht haben, wie es sein wird. Also irgendwie ein Teil unserer anvisierten Zukunft. Und es fühlt sich häufig an, wie als hätten wir einen Teil unserer selbst verloren. Und das Fatale daran ist, dass häufig rational uns bewusst ist, dass es sinnvoll ist, loszulassen. Oder dass wir sogar loslassen müssen, wenn die Trennung ganz klar herbeigeführt ist. Und der Partner zum Beispiel gesagt hat, du, ich habe eine neue. Oder auch die Partnerin, die gesagt hat, du, ich habe kein Interesse mehr an dir. Es funktioniert zwischen uns einfach nichts. Tut mir leid. Also gerade, wenn es nicht einvernehmlich ist. Oder wenn Herz und Hirn gegeneinander agieren. Wobei, so ist es gar nicht wirklich. Aber so fühlt es sich ja an. Dann ist das unglaublich schwer. Jemanden zu verlassen oder die Trennung zu akzeptieren, wenn noch Gefühle da sind, ist unfassbar schwierig. Und auch dann, wenn wir uns selber trennen mussten oder uns getrennt haben, weil wir wissen, innerlich wissen, wenn wir auf unser Herz hören, das Zusammensein mit diesem Menschen tut mir nicht gut. Und trotzdem sind noch so mega intensive Gefühle da. Das ist eins der schwierigsten Dinge, die ich persönlich je zu tun hatte. Wenn also ein Teil von mir sagt, ich liebe diesen Menschen abgöttisch, ich möchte mit diesem Menschen zusammen sein, und der andere Teil sagt mir aber, es passt aber nicht, dieser Mensch tut dir nicht gut, dann ist es nicht wirklich ein Widerspruch, auch wenn das so klingt, sondern dann habe ich rationale, meist erwachsene Anteile in mir, die sehr gut in der Lage sind zu erkennen, was hier eigentlich gerade gespielt wird oder wie die Sachlage ist. Aber dieser Teil ist nicht der Teil, der leidet und der den Schmerz verursacht. Sondern das ist häufig ein ganz junger Anteil in uns, ein sehnsüchtiger Anteil. Der Anteil, der diesen Menschen nicht nur will, sondern der sich nach dem Gefühl sehnt, dass es aufhören soll, der Schmerz. Und der sich danach sehnt, endlich gesehen zu werden, gehalten zu werden. Dass es wirklich endlich mal um ihn geht und dass diese Sehnsucht erfüllt wird. Weil perfiderweise und auch schlauerweise zugleich suchen wir uns ja immer den Partner, der unsere Urwunde bedient, in der unbewussten Hoffnung dieser inneren Anteile, wenn wir unseren Partner dazu bringen könnten, uns das zu geben, was unser kindliches Ich schon von den damaligen Bezugspersonen nicht erhalten hat, dann würde diese kindliche Wunde endlich heilen. Darüber habe ich schon ganz viel gesagt in anderen Podcast-Folgen. Deswegen gehe ich jetzt an dieser Stelle darauf nicht weiter ein. Aber letztendlich ist es so, dass Liebeskummer deswegen so intensiv und schmerzhaft ist, weil nicht nur die aktuelle Beziehung endet, sondern auch diese ungestillte Sehnsucht, dieser eh schon vorhandene Schmerz, den wir im Alltag aber nicht spüren, dadurch auf einmal ins bewusste Erleben gebracht werden. Wir haben ja nicht permanent in unserem Alltag eine kindliche Wunde, die in uns aktiv ist. Das nehme ich zurück. Denn wir werden sehr wohl vor allem im Alltag von unseren kindlichen Wunden und auch erlebten Traumata gelenkt. Und wie gesagt, genau diese bestimmen unsere Beziehungsmuster und sorgen dafür, wen wir unbewusst anziehen. Aber wir sind uns des Schmerzes, der da in uns lebt, nicht immer bewusst. Das kann man vielleicht in dem Moment nicht so annehmen, aber mit ein bisschen Abstand betrachtet ist Liebeskummer letztendlich auch immer eine Chance dafür, eine innere Wunde und einen inneren Schmerz aus vergangenen Zeiten zu heilen. Weil nur dann können wir zukünftig auch ein anderes Partnermuster anziehen. Tun wir das nicht, ist die Chance relativ hoch, dass wir mit einer ähnlichen Sorte Mensch konfrontiert werden und dieser Sorte Mensch in uns, auch vor der Trennung, immer wieder diesen gleichen Schmerz in uns triggert. Was hilft also? Was hilft denn? Unterm Strich immer wieder das Gleiche. Mitgefühl. Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln. Und zwar nicht nur für den Schmerz, sondern auch für die rationale Stimme. Also letztendlich für jeden Anteil in uns. Wir sind wie ein Puzzle. Und wir können nicht nur sagen, ich will aber nur die blauen Anteile in dem Puzzle, nur die sind mir sympathisch. Oder ich habe nur Mitgefühl wie mein Herz, was gerade blutet. Nur das ist gerade akzeptabel. Sondern wirklich zu sagen, alle Stimmen in mir dürfen gerade da sein. Das scheint zwar, als würden die sich widersprechen und ich bin ein einziges Chaos und ich weiß nicht, wo oben und unten ist, sondern einfach zu sagen, ja, ich stimme zu, das ist gerade mein Zustand und alles in mir darf da sein und ich darf gerade im Ausnahmezustand sein und ich darf mich gerade selber verfluchen und ich darf mir leid tun und ich darf mich zum Kotzen finden und ich darf auch mal andere Leute hassen und die verfluchen. Das darf alles sein, wir sind Menschen. Für viele ist ein Faktor des Liebeskummers oder die Trennung so schwierig macht, dass es sich im Außen nach Versagen anfühlt, nach nicht gewollt sein, danach nicht gut genug zu sein. Ich weiß, dass es vielen Menschen so geht, bei denen die Ehe scheitert. Das ist nicht nur dann ein Herzschmerzthema, sondern eine Verlustangst. Ne? Hängen dann ganze Familien dran, aber eben auch Image. Und für viele auch natürlich finanzielle Aspekte. All das zusammen macht Angst. Und Angst macht das Herz immer eng und das Herz immer schwer. Und dann schmerzt es und dann blockieren wir uns und dann bauen wir Mauern und dann wird es ganz schwierig. Was da fatal ist, ist so ein bisschen zu glauben oder das Totschlagkriterium an den Tag zu legen. Naja, eigentlich gibt es gar keinen Grund dafür, warum es zwischen uns nicht versuchen soll, warum es zwischen uns nicht klappen sollte und es dann wieder besseren Wissens, möchte ich fast sagen, es immer und immer und immer wieder zu versuchen. Denn Liebe allein, und das habe ich schon so oft gesagt, reicht nicht. Ich habe Podcast-Folgen gemacht zu dem Thema Bedürfnisse, die ich sehr ans Herz legen möchte. Die werde ich mal verlinken hier drunter. Und es gibt auch schon eine Meditation zu diesem Thema. Wobei da geht es vor allen Dingen darum, wenn man getrennt ist, dann auch die Schnüre. Wir haben zu jedem Menschen, mit dem wir enger in Kontakt stehen, so energetische Verbindungen, die zu durchtrennen. Unabhängig davon werde ich, glaube ich, zu dieser Podcast-Folge noch eine eigene Meditation machen. Die werde ich aber gesondert machen, sonst wird diese Folge zu lang. Aber das werde ich auf jeden Fall unten schon mal verlinken. Also, was ich sagen wollte, in Beziehung, und das auch da weiß ich, dass ich mich wiederhole, aber es ist mir einfach wichtig, das wirklich nochmal am liebsten in Neonlettern in die Luft zu schreiben. Liebe allein reicht nicht. Wir brauchen jemanden, der ähnliche Bedürfnisse hat wie ich, der Bedürfnisse hat, der gleiche Werte hat oder ähnliche Werte. Weil letztendlich geht es ganz doll und viel um Kompatibilität. Ich brauche also jemanden, der, so platt das klingt, aber ich brauche jemanden, der zu mir passt. Und ich brauche jemanden, der dem es eine Priorität ist und dem es wichtig ist, eine Beziehung mit mir zu erschaffen, die für beide Seiten freudvoll und lebbar ist. Und wenn jemand, warum auch immer, und das ist völlig in Ordnung, da gibt es kein Gut und kein Schlecht, aber wenn jemand anderes das gerade so nicht leben kann und wir nicht zusammenpassen, dann hilft es nicht, sich nur zu lieben. Es sei denn, diese Liebe führt dazu, dass man die eigenen Bedürfnisse sich verändern. Denn sich selber immer aufgrund des anderen zurückzunehmen oder nur dessen Bedürfnisse zu erfüllen, das ist natürlich irgendwie auch ein Zero-Sum-Gain. Also da verleugnen wir uns dann ja selber, weil wir sind in der Beziehung ja mindestens genauso wichtig wie unser Gegenüber. Soll heißen, wenn aufgrund meiner Liebe meine Bedürfnisse sich ändern, weil ich zum Beispiel sage, es ist mir so ein großes Bedürfnis, dass es dir gut geht, dass das Bedürfnis für mich überwiegt als ein anderes Bedürfnis, dann ist es super, dann folge ich ja letztendlich wieder meinem Bedürfnis. Sollte ich aber deine Bedürfnisse, die Bedürfnisse meines Gegenübers über meine stellen, dann ist die Chance recht hoch, dass das nicht funktioniert. Denn dann habe ich einfach zu viel geopfert. Und unterm Strich habe ich dann immer eine Erwartungshaltung, dass der andere mir was schuldet. Banales Beispiel. Sollte ich jemand sein, der ganz familienorientiert ist und der es liebt, Kontakt zu meiner Familie zu haben, die einmal in der Woche zu sehen, mit meinen Eltern viel Zeit zu verbringen, mit meinen Geschwistern, vielleicht nicht Neffen, zu grillen draußen und Feste zusammen zu feiern. Und meine Partnerin wünscht sich aber nichts sehnlicher, als Karriere zu machen und nach Tokio zu ziehen. Und weil ich meine Partnerin so sehr liebe, beiße ich in den sauren Apfel und sage, ja, das ist, ich mach das, ich ziehe mit dir. Dann klingt das erstmal wunderschön, aber die Frage ist, ob das wirklich auf Dauer für beide Seiten erfüllend ist. Oder ob der eine dann nicht irgendwie aushungert. Umgekehrt wäre es genauso. Also wenn ich meine Karriere opfer oder meine Wunsch und meine Leidenschaft zurückstelle für jemand anderen und sage, hey Mensch, ich sehe, wie sehr... Und sage, hey Mensch, ich sehe, wie viel dir das bedeutet und du bist mir so wichtig und deswegen mache ich das jetzt für dich. Aber innerlich in mir opfere ich damit was ganz Großes. Weiß ich nicht. Also unterm Strich, ganz großes Thema Kinderwunsch. Wenn der eine will und der andere nicht, und dann verzichtet der eine für den anderen. Gefährliches, dünnes Eis. Salopp gesprochen würde ich jetzt sagen, die meisten Menschen von uns sind zu schwer für so dünnes Eis. Soll heißen, nicht nur Liebe allein ist wichtig. Bedürfnisse, Werte und vor allen Dingen Kompatibilität. Also passen wir wirklich zueinander. Und auch, und das geht tatsächlich, auch wenn das jetzt so ein bisschen klischeehaft ist, ein erhobener Zeigefinger an die Damenwelt. Denn, liebe Frauen, wenn ihr jemand seid, der eine hohe emotionale Intelligenz besitzt und der dann auch noch kommunikationsstark ist, dann wird euch ein Partner, der beides nicht im Ansatz bedienen kann, auf Dauer wahrscheinlich eher viel Schmerz als alles andere bringen. Auch das ist eine Frage der Kompatibilität. Abschließend möchte ich einmal sagen, und vielleicht ist das ein schwacher Trost, aber doch ein Trost, wie ich denke. Denn das, was den anderen häufig so besonders macht, ist gar nicht so sehr der Mensch als solches, sondern unsere Liebe für diesen Menschen. Unsere eigene innere Welt, unser Erleben, unsere Emotionen bezüglich des anderen, also das, was durch den anderen in uns erweckt wird, ist das, was den anderen häufig so wunderschön macht. Und ich sage nicht, oder begehrenswert, und ich sage nicht, dass Menschen nicht wunderschön sein können. Und ich meine jetzt nicht nur von außen, sondern auch vor allen Dingen von innen. Sondern, dass es so häufig, nachdem man sich getrennt hat, wenn man dann nicht mehr in Liebe ist, also wenn dieser sehr rosane Filter weggefallen ist, ja auch eine Form von Erwachen stattfindet. Ein Erwachen, was einem zeigt, und das findet ja häufig nach anderthalb Jahren statt, wenn so das erste Verliebtsein vorbei ist. Ein Erwachen, dass der andere Mensch vielleicht gar nicht so sehr besonders war, sondern dass wir alle unsere Sehnsüchte, Bedürfnisse und Erwartungen auf das Gegenüber projiziert haben und das hat ihn besonders gemacht. Aber wenn wir dann auf einmal den rosa Filter abgenommen haben und diesen Mensch vielleicht etwas realistischer betrachten, dann merken wir, krass, er oder sie wäre nie in der Lage gewesen, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ich verstehe gar nicht, was ich an dem Menschen so großartig gefunden habe. Und das erwähne ich nicht, um andere Menschen herabzusetzen oder zu reduzieren, im Gegenteil, sondern das erwähne ich, weil die Macht damit in uns selber liegt. Die Fähigkeit zu lieben verlieren wir nicht in dem Moment, wo wir den anderen verloren haben. Das Gefühl der Liebe oder Liebe als solches wohnt in unserem Herzen. Und ich finde immer das Bild ganz schön, dass wenn wir eigentlich so sehnsüchtig sind und so bedürftig und all unser da wirklich so ein irrer Schmerz danach ist, den anderen wieder spüren zu wollen. Was ich mir häufig visualisiere, ist dann den anderen praktisch eine Mauer zwischen den anderen und mich zu stellen und damit mir klarzumachen, all diese Liebe, die ja in meiner Sehnsucht steckt, die ich dann eigentlich dem anderen entgegenschleudern und dahinterherwerfen möchte, die stelle ich mir vor, dass dies von dieser Mauer geblockt wird. Aber die wird nicht nur geblockt, sondern ich stelle die praktisch wie als wenn da ein Spiegel dann zwischen mir und demjenigen oder derjenigen gegenüber existiert. Und dann mache ich mir bewusst, all die Liebe, die ich gerade rausschicke zu diesem Menschen, weil ich geliebt werden möchte, weil ich wieder in die Verbindung kommen möchte, die kommt zu mir zurück. Und die erwärmt mich und die erfüllt mich, weil verdammte Axt, es ist ja mein Job, mich zu lieben. Es ist ja meine Aufgabe, mein Herz zu erfüllen und zu bereichern. Und ich gehöre ganz bestimmt nicht zu den Menschen, die sagen, wir müssen alles immer von uns aus alleine können und wir dürfen uns nicht abhängig machen von anderen Leuten und sowas. Ich glaube, dass, wenn Leute chronisch predigen, mach dich nicht von anderen abhängig, da spricht die Angst. Ich sage, lasst euch auf andere ein. Habt den Mut, euch verletzen zu lassen. Macht euch berührbar. Aber gleichzeitig übernehmt Verantwortung für euer eigenes Erleben, euer Sein und eure Gefühle. Und das passiert vielleicht nicht an dem Tag, wo es schmerzt und vielleicht auch noch nicht an dem nächsten Tag und vielleicht auch nicht eine Woche später. Aber wenn du irgendwann es schaffst, die ganze Liebe, die du hast und auch die Sehnsucht, den Verlust, die Trauer, die Hoffnung, die verloren gegangen ist, die als Energie zu sehen und sie auf dich selber zu projizieren und es dir wert zu sein, dir genauso viel Liebe und Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, dann wird dein Herz in einer Geschwindigkeit heilen, die du nicht für möglich gehalten hast. Wenn du in Kontakt mit dir selber gehst, dann ist die Sehnsucht nicht mehr so groß, weil dann brauchst du die Heilung, die vermeintliche Heilung im Außen nicht mehr, weil du bist ja schon heil, du bist ja schon vollständig, alles ist in dir. Und ich verstehe, dass es weh tut. Ich verstehe, dass es, nochmal, dieser Schmerz, den will ich nicht wegreden, kann man gar nicht. Der ist da und der ist erschütternd und schmerzhaft. Wein dich aus, lass dich lieb haben, hab dich selber lieb. Das hast du verdient. Nicht den Schmerz, sondern dass du dich lieb hast und dass du dich lieb haben lässt. Gib dir selber Raum. Gib dir selber Zeit. Hab Verständnis und Mitgefühl. Und irgendwann darfst du das Bewusstsein in dir einsinken lassen, dass der Schmerz letztendlich auch, und das klingt ein bisschen, ja, pathetisch vielleicht, aber der Schmerz ist letztendlich ein Beweis dafür, dass du ein fühlendes Wesen bist, dass du lebst und dass du ein Herz hast, was offen ist. Und ganz ehrlich, das ist es, was wir gerade brauchen. Wir brauchen Menschen, die den Mut haben, mit offenem Herzen durch diese Welt zu gehen und die sich trauen, in Verbindung zu gehen. Und wenn du jemanden verloren hast, der dir das nicht geben konnte, der dir nicht so viel Bindung und Nähe und Zweisamkeit geben konnte, wie du es dir gewünscht hättest, der sich nicht so öffnen konnte, dann nimm dich selber liebevoll an. Sorg dafür, dass dein inneres Kind all die Liebe kriegt, die es braucht. Mach Anteilarbeit, damit dein Herz nächstes Mal sich mit jemandem verbinden kann, der dir all das gibt, was du brauchst und was du verdient hast. In diesem Sinne, geht an alle schmerzenden Herzen heute raus und natürlich auch an diejenigen, die schmerzende Herzen gerade trösten, gemeinsam für befreite Zeiten. Janina.